Die Familie Haas lebte seit den 1860er Jahren in Kleve. Damals war Abraham Haas als Lohgerber in die Stadt gekommen. Er gründete eine Gerberei am Obschlag. 1910 konnte die Firma, die nun den Namen Klever Lederwerke, vormals Abraham Haas trug, in ein modernes Fabrikgebäude an der Briner Straße umziehen. Nach seinem Tod führten zwei Söhne das Unternehmen weiter. Mit Ernst Wilhelm Haas war bereits die dritte Generation in der Geschäftsführung der Lederwerke tätig. Dr. Gerhard Walter Haas war Jurist und seit 1927 Amts- und Landrichter im Bezirk Kleve. Von der gesellschaftlichen Stellung der Familie Haas wusste der kleine Hans-Günther Schlösser, Jahrgang 1925, natürlich nichts. Ihm imponierte etwas anderes: das Auto, das die Brüder damals fuhren und das in der Tiergartenstraße für Aufsehen sorgte.
Also, ich habe nicht beobachtet, dass meine Eltern oder irgendwelche anderen Leute sehr viel Kontakt zur Familie Haas hatten. Ich habe nur beobachtet, dass der Richter Fränken, der in 42 wohnte, dass der zu der Familie ging, um mitgenommen zu werden zum VfB. Und das hatte ich beobachtet. Der Herr Fränken war Richter beim Landgericht in Kleve und war, wie sich später herausstellte, ein Obernazi. Komischerweise war er aber zu dem Zeitpunkt noch mit der Familie Haas so weit befreundet, dass er in deren Auto stieg und fuhr mit denen zu VfB. Und das Auto der Familie Haas, das war mein persönlicher Kontaktpunkt. Das Auto von Haas war in meinen Augen das Größte, jedenfalls das Aufwendigste. Das war ein Vier- oder Fünfsitzer Cabriolet, die, wenn die wegfuhren zum Fußball, wo ich dann geguckt habe mit den Kindern Franken, die gingen also mit mir dahin, weil ihr Vater da eben mitgenommen wurde. Es war eben, wenn man mit dem Auto mitgenommen wurde, war noch ein Erlebnis. 1930, 32, 33, da gab es ja nur keine Autos, ja. Und die hatten also ein Auto, das war etwa hellsilber. Und was mir gewaltig imponierte, waren so dicke rote Lederpolster. Also so richtig aufwendig gemacht, aber für heutige Verhältnisse natürlich sehr unpraktisch.
1933 veränderte sich das Leben der Familie Haas schnell. Dr. Gerhard Walter Haas wurde gemäß dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums zum 1. November 1933 in den Ruhestand ohne Ruhegehalt versetzt. Mit der Gleichschaltung der Vereine 1933 mussten die Brüder Haas den Vorstand des VfB Kleve 03 und wenig später den Verein verlassen. Besonders für Wilhelm Haas, der mit ganzem Herzen an diesem Verein hing und viel Energie und Geld in den sportlichen Aufstieg gesteckt hatte, ein schwerer Schlag. Nach der Pogromnacht 1938 wurden die Brüder verhaftet und bis Dezember im KZ Dachau inhaftiert. Dies war eine häufig angewendete Methode der Nationalsozialisten, um Juden zur Aufgabe ihres Besitzes und zur Auswanderung zu zwingen. Ende 1938, unmittelbar nach der Entlassung aus dem KZ, wurden die Klever Lederwerke arisiert. Im Januar 1940, also erst nach Beginn des Krieges, gelang es der Familie Haas noch, nach Caracas in Venezuela zu flüchten. Allerdings waren die Berufsmöglichkeiten für Dr. Haas als deutschem Juristen dort sehr schlecht. So entschloss er sich, nach 1945 nach Deutschland zurückzukehren, da er als Richter nun Anspruch darauf hatte, ohne wirtschaftliche Verluste wieder in seine alte Stelle eingewiesen zu werden. 1952 wurde er zum Amtsrichter in Kleve ernannt. In dieser Zeit lernte Günther Schlösser Dr. Haas sehr gut kennen und hatte viel Kontakt zu ihm, weil sie fast Nachbarn waren. Haas zog es wieder auf die Tiergartenstraße, wo er jahrelang im Hotel Kock, dem Hof von Holland, wohnte. Die Jahre der Verfolgung und die Emigration hatten bei ihm tiefe Spuren hinterlassen und auch in Kleve wurde er nicht überall mit offenen Armen empfangen. Dies wird in Schlössers Ausführungen sehr deutlich. Zunächst wurde er gefragt, ob Haas über sein Leben in der Zeit des Nationalsozialismus gesprochen hat.
Er war in dem Punkt überhaupt sehr vorsichtig. Das Einzige, was ich gehört habe, war, seine Brüder oder seine Familie, die im Lederhandel groß geworden war, konnte das auch so fortsetzen und konnte erfolgreich sein. Und sie konnten mit ihm, einem deutschen Assessor, nichts anfangen. Wo sie hinkamen, war er überflüssig. Er hat sinngemäß mal gesagt, er hätte mit einem Bauchladen durch die Gegend laufen und Schnurriemen und Kleinbedarf verkaufen müssen, um überhaupt eine Lebensgrundlage zu haben. Da kam er hierher und das war auch vernünftig. Und die Justiz hat ihn ja auch sofort aufgenommen und er war ja vorher noch Assessor. Assessor ist also ein Richter ohne Planstelle. Haben sie ihm aber sofort eine Planstelle gegeben und sie haben ihn andererseits beim Amtsgericht Kleve so untergebracht, dass er sich langsam aber sicher wieder ein bisschen einarbeiten konnte. Er war ja, sagen wir mal, eine ganze Generation raus. Aber er hatte eben den Zug zum Tiergarten und er kam zu Hotel Koch.
Im Folgenden schilderte Schlösser Beispiele für das in seinen Augen merkwürdige Verhalten Haas. Zunächst eine Begebenheit, die er von Frau Koch erfahren hatte, und dann Haas hilflose Versuche, Kontakt zu anderen Menschen aufzunehmen.
Sie hatten dann Dr. Haas gebeten, er sollte bitte bei den Hotelgästen frühstücken. Aber das wollte er nicht und sie haben es auch nicht fertiggebracht, ihn so weit zu kriegen. Und Frau Koch hat dann mehrfach zu mir gesagt, der Doktor, es war immer nur von der Doktor die Rede, der Doktor, der steht ja auf. Der schmiert ganz dick die Marmelade in das Brötchen und dann nimmt er es in der Hand und dann läuft er in dem Zimmer um den Tisch rum und ich habe gesagt, alles muss ich laufend meine Teppiche reinigen. Ja, insofern war der Doktor für den Koch dann hinterher ein bisschen eine Belastung. Ja? Sie wollten ihm natürlich helfen, aber sie wollten an sie nicht über Jahre. Ich weiß nicht genau, wie lange er da war. Schließlich wurde das Hotel ja verkauft und abgerissen. Und dann traf ich ihn natürlich abends häufig hier auf der Straße. Und er war dann ganz raffiniert, wenn er irgendwas merkte. Es könnte sein, dass jemand ihm ausweicht, weil er immer so neugierig war. Ja. Und er war kontaktarm. Er war ein ausgesprochen armer Kerl. Ja. Ein Junggeselle, ich bin auch einer, aber ich bin sehr kontaktfreudig und ich habe unheimlich viel Kontakte. Ich bin also in dem Sinne nicht ein armer Mensch. Er war aber, wenn er außerhalb des Dienstes war, praktisch alleine. Ja. Lief er hier im Tiergarten rum. Damals hatten wir noch diese dicken Bäume, die dann ja aber später gefällt wurden. Und wenn er merkte, da kommt einer, hat er sich schon mal so ein bisschen hinterm Baum gestellt und kam dann davor und sagte, dann sagt er zu mir, wo gehen Sie denn jetzt hin? Ja, ich sagte, ich zum Beispiel, ich bin eingeladen in der Apotheke Hendriksen. Dann sagt er doch tatsächlich, kann ich denn mitgehen? Also, da musste ich natürlich sagen, nein, das kann ich nicht arrangieren. Ne? Aber, er hatte so viel Vertrauen zu mir, dass er mich auch dann darauf ansprach.
Am Amtsgericht war Haas vor allem durch den Geschäftsleiter antisemitischen Angriffen ausgesetzt. Dieser nutzte auch eine der wenigen Freundschaften, die Haas zu einem Richter namens Hermann hatte, aus, um Haas bloßzustellen und zum Gespött zu machen. Die Eingangsfrage lautete hier, wie sich die Richter und Justizbeamten Haas gegenüber verhalten haben.
Er wurde beim Amtsgericht natürlich nicht so ernst genommen. Schlimm war in meinen Augen, aber er hatte, glaube ich, drüber gelacht. Vielleicht hat er sich aber auch sehr geärgert über den Geschäftsleiter. Der sagte zu ihm, da kommt der Jürg Haas. Ja, der sagte das laut, auch wenn er ankam. Da musste man zu dem Jürg Haas gehen. Die Richter gingen alle ordentlich und korrekt mit Haas um. Aber der Geschäftsleiter, wie man das denn empfindet, weiß ich nicht. Der Geschäftsleiter, dann aus dieser Freundschaft eine riesige Schweinerei. Er kam dann und als ich auch da war und beim Dr. Haas im Zimmer saß und sagte, ja, das ist ja ganz furchtbare Geschichte. Der hat mir einen Brief geschrieben oder eine Karte geschrieben. Er ist in großen Schwierigkeiten. Er hat ihn auf der Urlaubsreise ein Mädchen angepufft. Und jetzt kriegt die ein Kind. Das kann er sich gar nicht leisten. Und Dr. Haas war also wie irre, dass der nun also solche Schwierigkeiten hatte. Und Dr. Haas hat auch mit mir und anderen erörtert, was man denn tun könnte und wie viel Geld man wohl brauchte, um das Mädchen zu veranlassen, das Kind abzutreiben. Eine ganz komische Sache. Das Ganze war eine blöde Erfindung von dem Geschäftsleiter, um Haas in Sorge zu bringen, um Haas zu irgendwas zu veranlassen. Als der Hermann dann später wieder auftauchte, ergab sich natürlich, dass das alles Quatsch war. Und das war dann wiederum auch für den Dr. Haas dann nicht angenehm, so von dem Geschäftsleiter so blöd behandelt zu werden.
Auf die Nachfrage, ob die Richter sich Haas gegenüber anders verhalten haben, weil er Jude war, antwortete er:
Ich würde sagen, es wurde zur Kenntnis genommen, aber jeder hat sich ein bisschen zurückgehalten. Dieses Thema nach dem Krieg mit Behandlung von Juden war ein bisschen kritisch, nicht? Und keiner wollte da gerne sie irgendwie festlegen. Und mehr oder weniger waren sie jetzt nicht plötzlich alle Judenfreunde, das will ich nicht sagen, aber jedenfalls, es war plötzlich nicht mehr so viele Leute gegen die Juden, wie sie das vorher doch gewesen waren.
Und abschließend bemerkte er noch:
Ja, er musste arbeiten wegen des Kontakts mit anderen Menschen, ganz klar. Ich glaube, er hat so dieses Problem lieber unterdrückt. Merkwürdig war er mindestens. Er kannte ja auch nicht mehr alle Leute, ne? Und er hat auch vielleicht gar nicht alle Leute kennen wollen.
Erst 1958, nach 7 Jahren im Hotel, bezog Dr. Haas eine Wohnung in der Weberstraße. 1957 wurde eine Minderung der Erwerbsfähigkeit von 50% aufgrund der gesundheitlichen Folgen der nationalsozialistischen Gewaltmaßnahmen festgestellt. Mit Erreichen der Altersgrenze trat Haas 1961 in den Ruhestand und verstarb nur 3 Jahre später, 1964. Er wurde auf dem Klever Friedhof an der Merowinger Straße beigesetzt. Zum Abschluss möchte ich aus dem Nachruf der Rheinischen Post zitieren. Hier wird deutlich, wie sehr man 1954 einerseits um politische Korrektheit bemüht war, zugleich aber die Erinnerung an die Verbrechen, die sich auch in Kleve vor aller Augen und unter Beteiligung vieler abgespielt hatten, verdrängte. Unter der Überschrift »Ein untadeliger Mensch« heißt es: Soeben erfahren wir, dass ein alter Mitbürger, Amtsgerichtsrat Dr. Walter Haas, im Alter von 69 Jahren verstorben ist. Mit dem Verstorbenen ist ein Mann dahingegangen, der bei Reich und Arm sehr beliebt war. Er wurde als Sohn der Eheleute Lederfabrikant Alfred Haas in Kleve geboren. Dieser prächtigen Leute werden sich die alten Klever noch gut erinnern. Erwähnt wird dann die Lederfabrik am Obschlag, von den Lederwerken an der Briner Straße und dem Leben der Familie in Kleve nach 1933 ist nicht die Rede. Es heißt nur, Zitat, der Verstorbene, der israelischen Glaubens war, hat durch die nationalsozialistische Seuche schwere körperliche und seelische Leiden hinnehmen müssen. Trotzdem versah er nach 1945 wieder seinen gewiss nicht leichten Dienst beim Klever Amtsgericht. Er war ein Mensch, der half, wo er konnte, ohne Ansehen der Person und der Glaubenszugehörigkeit. Er war ein untadeliger Beamter. Möge er in Frieden ruhen.